Ihr Lieben, ich freue mich, dass wir auch heute miteinander das Abendmahl feiern dürfen. Und ich möchte mit euch ein Stück in die Zeit mal hineingehen, wo damals Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl feierte, und versuchen einmal die Situation darzustellen, in der sich damals die Jünger befanden, und würde mit euch ein Wort lesen aus dem Lukas-Evangelium und dort im 22. Kapitel in den Versen 24 bis 27. Lukas Kapitel 22, 24 bis 27. Es ist, nachdem nun Judas Jesus verraten hat, und dann steht hier an dem Vers 24 und den folgenden: Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Er aber sprach zu ihnen: Die Könige herrschen über ihre Völker, und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste, und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist's nicht der, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Wir haben heute das Abendmahl, und wenn wir unsere Abendmahlsgepflogenheit vergleichen mit denen der Christenheit, dann ragt ja ein Ritual heraus, und das ist das Ritual der Fußwaschung, damals bei Jesus eingesetzt. Jesus wäscht während des Abendmahls seinen Jüngern die Füße. Es ist die Frage, was bedeutet das eigentlich? Warum macht Jesus das? Wie kann man diese Bedeutung dessen, was wir vor dem Abendmahl jetzt tun, verstehen? Und ich weiß auch, dass man in den Gemeinden hier und da auch dieses Ritual durchaus mitmacht. Aber ist das Verständnis dafür da, was da eigentlich geschieht? Und in diesen eben gelesenen Versen wird uns dieses Verständnis der Fußwaschung ein wenig nahegebracht, obwohl sie hier nicht erwähnt wird. Es geht um den alten Streit unter den Jüngern: Wer ist eigentlich der Größte? Und ich muss sagen, das ist nicht eine Sache von damals, sondern das ist bis heute das Gleiche geblieben in der Christenheit. So sehr wir es vielleicht jetzt gar nicht für uns so für möglich halten und sagen, naja, das ist eine Sache in der Welt, aber nicht bei uns. Und doch, es geht ja nicht um irgendeine Größe bei den Jüngern, sondern damals wurde das ja mal so formuliert: Eine Mutter fragt Jesus, sag mal, meine beiden Söhne, wenn du in dein Reich kommst, können sie dann zu deiner Rechten sitzen? Und Jesus sagt, das kann ich nicht bestimmen. Man könnte vielleicht sagen, es ist so eine Art geistlicher Streit, der hier bei den Jüngern da ist. Wer ist eigentlich vor Gott der Größte? Und im 13. Kapitel des Johannesevangeliums, wo es um dieses Thema Fußwaschung geht, da leitet ja Jesus dieses Wort, beziehungsweise Johannes, dieses Kapitel ein, indem er sagt, dass er aus dieser Welt geht zum Vater, und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Das heißt, die Liebe Jesu ist das Entscheidende, um zu begreifen, was Jesus im gesamten Abendmahl getan hat. Er wusste, dass nun der Augenblick ihrer härtesten Prüfung kommt. für die Jünger. Und trotzdem hatten sie, so haben wir gelesen, nichts anderes im Kopf, als ihren leidigen Rangstreit nochmal aufleben zu lassen. Und da wollte Jesus ihnen eine Lehre erteilen, die sie eben nicht so bald vergessen sollte. Was hier besonders bewegend ist, ist die Tatsache, dass Jesus sich besonders um den Judas kümmert, der ihn bereits verraten will. Genauso kümmert er sich auch um den Petrus, der ihn verleugnen wird. Also man muss sagen, die gesamte Jüngerschaft war ein Problemfeld gigantischsten Ausmaßes für Jesus. Im Johannes 13 wird nun geschildert im 4. Vers, und das ist ein bezeichnendes Wort für mich, immer wenn ich das lese. Da läuft mir irgendwie kalt über den Rücken. Da stand Jesus im Johannes 13, Vers 4, vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Was ist das Bezeichnende daran? Jesus, so wird hier gesagt, zieht seine Kleider aus. Er war nackt. Es gibt nur einen Text in der Heiligen Schrift, wo er auch nackt war. Und wo war das? Am Kreuz. Und auch hier. Er legte seine Kleider ab, sein Obergewand, und nahm einen Schurz und umgürtete sich und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen. Der Apostel Johannes, der das geschrieben hat, ihm fällt dieser Umstand auf. Er berichtet das so. Das heißt, Johannes berichtet uns dieses Detail nicht umsonst. Jesus zeigt hier, dass er bereits dieser leidende Messias ist für diese Welt. Jetzt schon, wenige Augenblicke vor seiner Kreuzigung. Der sich in den Tod der Schande begibt, um jene, die er bis ans Ende, so haben wir gelesen, lieb hatte, zu retten. Das ist das Ziel. Und ich weiß nicht, ob es euch deutlich wird, was für ein Unterschied zu den Jüngern, wenn man diese beiden Texte nebeneinander stellt. Die Jünger streiten sich, wer ist der Größte? Die ganze Christenheit ist eigentlich ein einziger Streit darum, wer ist der Größte. Und wer sich als der Größte dünkte in den Jahrhunderten der Christenheit, hat die anderen unterdrückt. Das ist die Geschichte der Kirche. Die Lektion der Demut, die die Jünger nun lernen, ist verbunden mit der Erniedrigung des Messias am Kreuz. Und so sollen auch wir sein, auch heute noch. So sollen wir uns auch hingeben, wie Jesus sich hingab. Ich denke hier an das Wort im Philipperbrief im 2. Kapitel von Paulus, Philipper 2, und dort die Verse 5 bis 11. Philipper 2, Verse 5 bis 11, da heißt es ja, bekannte Worte so, seid auch untereinander so gesinnt, wie es der Gemeinschaft mit Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Die Jünger wollten sich selber erhöhen. Wer erhöht Christus hier? Gott. Warum erhöht ihn Gott? Gott erhöht ihn deshalb, weil er sich wie kein anderer Mensch seit Adam bis heute gedemütigt und erniedrigt hat. Deswegen. Nun, in den Versen 6 bis 11 wird uns ein sehr bedeutsames Zwiegespräch zwischen dem Herrn und Petrus geschildert, im Johannes Kapitel 13 jetzt wieder zurück. Da wird uns dieses Zwiegespräch, was wir ja kennen und immer wieder auch lesen, wenn wir Abendmahl halten, in den Versen 6 bis 11, wo dann der Petrus kommt, der zu ihm sprach: Herr, solltest du mir die Füße waschen, du ausgerechnet. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Spricht zu ihm Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Und das war der Judas. Der machte da nicht mit. Nun, in diesen Versen wird uns dieses Zwiegespräch zwischen Petrus und Jesus geschildert. Petrus will nicht, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Er schämt sich seines Stolzes. Er weiß, dass eigentlich er diesen Dienst an Jesus tun müsste. Als Mensch. Doch es ist der Knechtsdienst Jesu. Er muss es tun. Und ihr Lieben, wenn ich das lese, da denke ich immer an die Worte, die Jesaja schreibt. Beispielsweise im 53. Kapitel. Jesus, wer ist dieser Messias? Und die ganzen Pharisäer und Schriftgelehrten und die Sadduzäer und auch die Jünger haben das im Prinzip nicht begriffen. Und ich muss euch sagen, auch heute weiß die Christenheit im Letzten nicht, wer Jesus war und ist und sein will. Das ist die Not. Was wird gesagt im Jesaja 53? Wir kennen diese Texte fast auswendig. Er war der Allerverachtetste, der Unwerteste, voller Schmerzen. Wir haben ihn für nichts geachtet, für gar nichts. Aber das ist die Voraussetzung gewesen, dass er unsere Schuld auf sich nahm. Auch dass wir ihn für nichts geachtet haben, dass wir ihn verworfen haben, wie die Pharisäer damals und das ganze Volk der Juden ihn verworfen hat, bis heute. Auch diese Schuld nahm er auf sich. Das heißt, wenn man das mal überlegt, es gibt keine Möglichkeit für einen Menschen vor Jesus nicht schuldig zu sein. Keine. Wir sind alle schuldig. Jeder. Und die Reaktion Jesu zeigt, was das bedeutet. Er sagt zu Petrus: Wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Teil an mir. Wie könnte man das modern übersetzen? Wenn ich dich nicht wasche, dann bist du nicht bekehrt. Wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Heil in mir. Hast du kein ewiges Leben? Naja, und wie ist nun Petrus, oder ich sage mal so, wie sind wir Menschen, wenn wir dann was hören von Gott und uns vielleicht in einem Punkt auch durch das Wort ansprechen lassen? Petrus fällt sofort in das nächste Extrem hinein und er sagt: Okay, Meister, ich habe es begriffen, aber nicht nur die Füße. Wenn du mich wäschst, dann aber auch alles. Und Jesus als Realist sagt ihm: Nein, wer gewaschen ist, braucht nicht mehr gewaschen zu werden, als allein die Füße. Mit anderen Worten, wer sich für mich entschieden hat, und ich sage einmal durch die Taufe, wer Ja gesagt hat zu mir, und damit die Grundschuld des Menschen vergeben bekommen hat durch Jesus. Und das ist Jesus nicht zu erkennen, ihn nicht zu wollen. Ihr lieben Geschwister, das muss ich mir selber sagen, das ist hart. Das ist hart. Und Brunner hat eben einmal gesagt, der größte Gegner der Menschheit, aber auch des Christentums ist Jesus selber. Nicht der Teufel. Der Teufel nicht. Sind wir ganz ehrlich. Wenn die Bibel sagt, der Teufel ist ein Engel des Lichts, meine Güte, da versteht's doch der Teufel, Gott nachzumachen. Die Bibel sagt, er war der Einzige in der Engelwelt, der Zutritt hatte, inmitten der feurigen Steine wandelte er. Und wenn Luzifer etwas tut, garantiert, der Mensch missversteht das. Und er sorgt dafür, wenn Jesus etwas tun will am Menschen, missversteht der Mensch das auch. Man schreibt das, was Satan tut, Gott zu und das, was Gott tut, Satan zu. Das ist doch unser Konflikt heute, mit dem wir leben. Ich sage mal so, auch im persönlichen Leben. So hart das klingen mag. Aber wenn hier der Geist Gottes nicht uns klar macht, was Fakt ist, dann haben wir das gleiche Problem wie Petrus. Nicht du, Herr, nein, ich will's. Ich gebe mich dir hin. Ich tue alles, was du möchtest. Ich verkaufe alles, was ich habe, um dich als Schatz zu empfangen. Ja, will das Jesus? Der bekannte, jetzt mittlerweile schon bekannte amerikanische Evangelist, der hat in Burgenhofen jetzt eine Verkündigung gehalten über das Reich Gottes. Und da hat David Escherich, sagt euch was, damals war er in Youth in Mission, er hat ganz klar gemacht, in der Verkündigung hat mir sehr gefallen, er sagt, Jesus will nicht, dass wir irgend Gott was geben, dass wir uns ihm hingeben, sondern er sagt auch, Jesus will, dass ich mich ihm hingebe, ich als Person, völlig, nicht irgendetwas aus meinem Leben, sondern mich selber. Und das wollte Petrus nicht, dass das Jesus tut, aber Jesus musste es tun. Wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Teil an mir. Jesus spricht einerseits von einer höheren Reinigung. Es ist keine Demütigung für ihn, wenn er uns reinigen darf für Jesus. Wir müssen nur stillhalten und die Reinigung an uns geschehen lassen, immer wieder. Und was ist denn diese Reinigung, die immer wieder geschieht in unserem Christenleben? Ist es nicht die ständige Vergebung der Schuld? Von dem Daniel gesagt hat, genau das wird dem Fürsten des Heeres weggenommen. Das macht nicht mehr Jesus, sondern das machen die Würdenträger Jesu in dieser Welt. Das macht die Kirche. Es wurde ihm dieses tägliche Reinigen weggenommen. Aber davon leben wir. Und deswegen sagt Jesus, wenn ich dich nicht wasche, obwohl du gereinigt bist, wenn ich es aber nicht tue jetzt in dieser Situation, dann hast du keinen Teil an mir. Dann kann ich dich nicht immer wieder reinigen, weil du es nicht willst. Dieses zu lernen, für mich als gläubiger Mensch, als Christ, mich immer wieder zu reinigen lassen in meinem Leben, das ist nicht so einfach. Aber es ist notwendig. Dieses Wort einmal gerettet, immer gerettet, einmal gewaschen von oben durch die Taufe, immer gewaschen von oben, stimmt nicht. Ja, ich bin gereinigt durch Jesus, aber weil ich gereinigt bin und mich für Jesus entschieden habe, entscheide ich mich auch für diesen immerwährenden Reinigungsprozess in meinem Leben, der symbolisiert ist nur in der Fußwaschung. Nun, Petrus musste es in dieser Form erfahren. Das heißt, die wirkliche Demut, so sage ich mal, die wir lernen sollen, ist die, dass wir zugeben, dass wir zu unserer Reinigung selber nichts tun können. Nichts. Petrus sagt, ich wasche dir die Füße. Ich bin der Diener. Diener des Evangeliums. Gottesdienst. Wir dienen Gott. Ach, du liebe Zeit. Wir dienen nicht Gott im Gottesdienst. Gar nicht. Sondern im Gottesdienst dient Gott uns. Er dient uns immer. Und das zu erfahren und zu erkennen für mich, das ist das Entscheidende. Der Mensch, der uns also, ich sage mal so, in der Fußwaschung, wenn wir sie durchführen, gegenüber kniet, unsere Füße wäscht, stellt für uns, ich weiß nicht, ob ihr es gewusst habt, aber es ist so, er stellt für uns Jesus dar, dieser Mensch. Er stellt für uns Jesus dar, der uns reinigt, während wir uns ganz auf ihn verlassen, auf ihn angewiesen sind. Es ist der leidende Messias, der im Lendenschurz unsere Reinigung von Sünden erwirkt. Und diese Reinigung geschah einst im umfassenden Sinn bei der Taufe, doch der Mensch, der immer wieder schuldig wird, als Christ, als Gläubiger, braucht Jesus immer wieder. Und diese Symbolik liegt in der Fußwaschung begründet. Der mir die Füße wäscht, ist ein Symbol für Jesus. Er reinigt mich. Der Mitbruder kann mich nicht reinigen. Wir sagen ja, die Fußwaschung symbolisiert eben auch die Bereitschaft der Vergebung. Deswegen sollen wir auch, wenn wir zum Abendmahl gehen, als gesamtes Abendmahl, miteinander versöhnt sein. Das ist auch richtig. Aber diese Reinigung durch Christus wird nach diesen Aussagen hier in Johannes Kapitel 13 von Jesus getan. In den Versen 11 bis 17 erklärt Jesus, was er getan hat und fordert eben die Jünger auf, es ihm gleich zu tun. Es heißt ja hier, denn er erkannte seinen Verräter, darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider, setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, ich bin's ja auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Die Fußwaschung stellt eigentlich die Erlösung des Menschen dar in zwei Aspekten. Sündenvergebung, der eine, und das neue Leben mit Christus ist der andere Aspekt, im Zeichen der Rettung von Seelen durch Jesus. Wenn wir also in wenigen Minuten zur Fußwaschung gehen, bedeutet das für uns, dass wir wiederum Jesu gnadenreiche Vergebung erfahren dürfen. Wir dürfen's. Und dass wir wiederum in den Bund des vollen, ich sage mal so, Engagements für Jesus und unsere Mitmenschen eintreten. Wir engagieren uns für unsere Mitmenschen. Wir engagieren uns für Jesus. Weil er Schuld vergibt. Kann ich als Sünder, der in Sünde bleibt und dem die Schuld nicht vergeben wird, mich für Jesus engagieren? Kann ich das? Denke nicht. Es kann niemand vor Gott treten, wenn er die Schuld nicht vergeben bekommt oder bekommen lassen will. Jesus erklärt, wer ihn verraten wird, in den Versen ab Vers 18, der mein Brot isst, tritt mich mit Füßen. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer jemand aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Und als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist und bezeugte und sprach, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und dann geht's los. Ja, wer ist es? Bin ich's ja? Oder ich? Nein. Der eine, der schon feststeht. Judas. Und dieser ganze Abschnitt im Vers 30 endet mit diesem lapidaren Satz oder mit dieser lapidaren Feststellung, und es war Nacht. Es war Nacht. Die tiefste Finsternis, die man sich vorstellen kann. Jesus wird verraten. Jesus wird diesem Grauen der Kreuzigung letztendlich ausgeliefert. Es war tatsächlich Nacht geworden, in der die Sache Jesu, man muss sagen, zu unterliegen schien. Da ist niemand, der ihn begriffen hat. Auch die Jünger nicht. Dieser leidende Gottesknecht, in dieser Fußwaschung nur symbolisch dargestellt, würde nun bald seinen wirklichen Leidensweg antreten. Bis dahin war es ja noch nicht so weit. Aber er wird kommen. Und doch ist dieses Ende kein wirkliches Ende. Es ist ein neuer Anfang, der worin gipfelt? In der Auferstehung. Es ist der wahre Sieg der Sündenvergebung, der hier proklamiert wird. Im Johannes 13, im 15. Vers, da steht, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Dieses Beispiel ist ja nicht nur liegt ja nicht nur im Abendmahl an sich drin. Es ist dieses Beispiel, dass Jesus mit dem Abendmahl seinen finstersten, schwersten Gang seines Lebens beginnt, nämlich das Leiden und Sterben. Nicht, dass wir dieses Gebot des Herrn durch die äußerliche Teilnahme an dieser Handlung des Abendmahls, einschließlich der Fußwaschung, bereits erfüllt hätten. Nein, wir erfüllen des Meisters Gebot erst, wenn wir die in der Fußwaschung vermittelten Inhalte auch wirklich leben. Das ist das Entscheidende. Wenn ich es auch wirklich im Alltag tue, Vergebung der Sünde haben, einerseits und ein neues Leben führen andererseits. Was heißt einerseits, andererseits? Beides gehört zusammen. Vergebung und neues Leben. Ich denke mal so, der Teufel hat kein größeres Interesse, als gerade in dieser Frage der Sündenvergebung und des neuen Lebens mit Jesus uns immer wieder mutlos zu machen, uns immer wieder den Blick davon wegzulenken. Aber das ist das Entscheidende, denke ich. Ganz ernst sagte Christus zu Petrus, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Der Dienst, den Petrus zurückwies, so habe ich es gelesen bei Schwester Weid, stand für eine höhere Art der Reinigung. Christus war gekommen, um das Herz des Menschen von der Befleckung durch die Sünde reinzuwaschen. Und als Petrus Jesus nicht erlaubte, ihm die Füße zu waschen, dann wies er diese höhere Art der Reinigung, die dadurch ausgedrückt werden sollte, einfach zurück. Er wies seinen Herrn zurück. Es ist keine Demütigung für unseren Meister, wenn wir ihn das Werk unserer Reinigung durchführen lassen. Die echteste Demut ist die, dass wir mit dankbarem Herzen alles empfangen, was für uns getan wird und Christus in ernstzunehmender Weise dienen. Ich wiederhole diesen Satz nochmal. Die echteste Demut ist die, dass wir mit dankbarem Herzen alles empfangen, was für uns getan wird, Jesus für uns tut und Christus in ernstzunehmender Weise dienen. Dafür hat er das Abendmahl geschaffen. Ich wünsche mir das persönlich auch, dass ich immer wieder von dieser Demut Jesu lerne. Er demütigte sich vor den Jüngern. Er war nackt, mit einem Schurz umkleidet und hat den Jüngern gedient, ein Symbol für seinen Dienst, der bis heute anhält, dass er unsere Schuld vergibt, dass er im himmlischen Heiligtum diesen Dienst der Seelenrettung immer noch tut. Wir wissen nicht, wie lange Gott diese Gnadenzeit noch währen lässt, das kann keiner sagen. Aber solange sie noch währt, sollen wir ihm uns zur Verfügung stellen mit unserem ganzen Sein und sollen die Schuld vergeben lassen und wie kleine Kinder uns freuen, wenn sie etwas getan haben, was den Eltern nicht gefallen hat, aber die Eltern ihnen vergeben und sie dann einfach glücklich sind und froh sind, dass uns diese Freude auch der Vergebung und des Neubeginns, aber auch der Vollendung letztendlich im Dienst für Jesus mit unserem ganzen Sein, dass uns das der Herr schenkt und dass uns der Geist Gottes auch immer wieder darauf aufmerksam macht. Das wünsche ich uns allen. Amen.